Der hüpfende Floh ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hüpfenden Floh, deinem Ukulele-Podcast. Und ich muss zugeben, es gab jetzt seit unvorhergesehen eine kleine Pause. Das hat organisatorische Gründe gehabt. Aber dafür kann ich heute umso mehr mit einem ganz besonderen Gast auftrumpfen. Und zwar die liebe Elisabeth Pfeiffer, die in der Szene natürlich sehr vielen Leuten Begriff ist. Aber wir wollen heute auch den Leuten, die Ukulele gar nicht so gut kennen und hier aus Versehen über den Podcast stolpern, die Elisabeth auch noch mal ein bisschen besser vorstellen und näher bringen. Liebe Elisabeth, hallo, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Du hast ja zwei Wohnsitze sozusagen, einmal in Wien und einmal in Obermörmosen.
Ja, ich habe einen Wohnsitz in Wien, das ist mein Zweitwohnsitz, und der andere Wohnsitz ist in der Nähe von Obermörmosen, in einem kleinen Dorf bei Altötting. Obermörmosen ist ja noch kleiner, aber auch bei Altötting, wenn man so will.
Dich hat's ja nach Wien getrieben, eigentlich wegen der Fotografie.
Ja, genau. Ich wollte nach dem Gitarrenstudium nochmal eine künstlerische Entwicklung nach einer Pause und habe da eine analoge Fotoausbildung entdeckt, die berufsbegleitend ging, und die habe ich dann gemacht und habe da auch dann Ausstellungen gemacht, so ein bisschen, und es war eine schöne Zeit, und da übrig geblieben davon ist ein Freundeskreis in Wien und eine kleine Substandardwohnung, die ich immer noch gerne unterhalte.
Und natürlich auch eine wunderschöne Stadt. Wahrscheinlich war auch in dem Foto, in dieser Ausbildung wahrscheinlich auch die Stadt ein Thema, oder was habt ihr da hauptsächlich gemacht?
Ja, also die Stadt war ja schon vorher da sozusagen, bevor ich die Fotoausbildung gemacht habe. die Ausbildung war eine Schule, die es jetzt leider nicht mehr gibt, der Foto-K hieß sie, und spezialisiert eben auf analoge Fotografie. Ich habe ganz viel Farbe gearbeitet, das heißt so in kompletter Dunkelheit, in der Dunkelkammer, die Bilder entwickelt. Man macht ja einen Film und dann entwickelt man diesen Film, und dann aber entsteht eigentlich das Bild erst, indem man das auf das Fotopapier belichtet, und das hat mir immer großen Spaß gemacht. Und es war, man konnte recht frei thematisch arbeiten, es war konzeptuell eigentlich so der Schwerpunkt, aber es war alles sehr, sehr frei, und es ging eigentlich darum, dass man da vor Ort Gelegenheit hat, die Infrastruktur zu nutzen, die jetzt eben, wie gesagt, leider verschwunden ist seit einigen Jahren.
Wenn wir jetzt ein paar Jahre vorspringen, dann haken wir mal ein in dem Jahr 2001, als du nach dem Schulabschluss in die USA gegangen bist. Und zwar an die Lawrence University in Appleton. Dort warst du am Konservatorium und hast da schon natürlich in den Jahren davor den Entschluss gefasst, Berufsmusikerin zu werden. Wie kam es denn dazu, dass du in den frühen Jahren schon gewusst hast, dass du Berufsmusikerin werden willst? Und auch eben mit der Gitarre.
Ja, also ich habe einen klassischen Werdegang mit Blockflöte beschritten als kleines Kind, und dann habe ich auch noch Keyboard gelernt eine Zeit lang, weil das war, was am Ort angeboten war. Und dann irgendwann bin ich selber auf die Gitarre gekommen und habe viel autodidaktisch eigentlich gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwann diesen Entschluss gab, so früh, das möchte ich jetzt machen. Es hat mir einfach großen Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen, vor allem auch motorisch. Und ich habe dann irgendwann auch Unterricht bekommen von jemandem, der selber auch sich das selber beigebracht hat und so. Also ich habe da einen längeren Gang gemacht, bis ich dann zu meinem ersten Lehrer, der auch akademischen Hintergrund hatte, gekommen bin. Das war dann schon allerdings mit dem Entschluss, dass ich das ernsthaft betreiben möchte und dass es durchaus eine berufliche Option sein könnte. Ich war in verschiedenen Konzerten und habe mich da irgendwie einfach so auf der anderen Seite gesehen innerlich. Ich glaube, das war es eigentlich.
Als du dann wiedergekommen bist nach einem Jahr, hast du dann 9 Semester an der Uni in Würzburg studiert.
An der Hochschule?
An
Ja,
der
genau.
Hochschule Würzburg studiert, bei Professor Jürgen Ruck. Wo würdest du denn sagen, liegen da so die großen Unterschiede in der Ausbildung oder in der Herangehensweise oder im Lehren zwischen, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber was hast du denn da für Parallelen oder für Unterschiede gesehen zwischen den USA und eben Würzburg?
Ja, in den USA war ich ja nur ein Jahr und es war immer auf dieses Jahr ausgelegt für mich. Ich hätte das zwar länger studieren können, aber ich wollte da ein Jahr sein und dann wieder zurückkommen und hatte den Lehrer schon bewusst ausgesucht. Kevin Gallagher hieß der, ist eigentlich aus New York und ist dann immer eingeflogen. Und der große Unterschied, glaube ich, war einfach, jetzt so in diesen beiden Lehrerpersönlichkeiten begründet. Der Kevin Gallagher war eher jemand, der im ersten Jahr so unterrichtet und im zweiten Jahr so und im dritten Jahr so, unabhängig davon, was die Leute mitbringen. Und in Würzburg war das von Anfang an eher kollegial, ja, und eher auf die Sache bezogen. Wir hatten da viel Freiraum auch, Stücke zu wählen, die uns zusagen. Und der Professor hat dann einfach uns versucht, auch gut zu unterstützen in unserer künstlerischen Entwicklung, würde ich sagen.
Und er hat ja auch dein, oder in Würzburg, wurde auch dein Interesse an der Renaissance-Musik geweckt.
Ja, also unser Schwerpunkt war, Jürgen Ruck ist ja ein Spezialist für neue Musik. Neueste Musik, hat auch mit dem Ensemble Modern damals viel gespielt und mit den Berliner Philharmonikern, wenn die was Neumusikalisches mit Gitarre gemacht haben. Und neue Musik und Renaissance, glaube ich, waren so auch die Sachen, die er am liebsten mochte, die er selber auch viel gespielt hat. Natürlich haben wir aber, wie es im Studium grundsätzlich eben der Fall ist, schon alle Epochen immer abgedeckt. Aber es gab Leute, die haben sich dann mehr für die Klassiker interessiert und haben die mehr gespielt. Und bei mir war das halt eher, die habe ich auch mal mitgespielt, aber ich habe mich eher für die moderne und für die ganz alte Musik klanglich interessiert. Das hat mich am meisten angesprochen.
Du hast dann im Anschluss mehrere Jahre als Diplom-Musiklehrerin gearbeitet mit Kindern und Erwachsenen
Genau.
und hast dich dann 2013 dazu entschieden, ja, wie soll man sagen, eine Auszeit einzulegen. Kann man das so sagen?
Ja, es war einfach der Wunsch da, länger zu reisen. Damals war ich auch bei Couchsurfing sehr aktiv. Viele
Gibt es
Gäste.
das eigentlich jetzt noch?
Es gibt's noch, aber es ist leider jetzt ganz anders.
Okay.
Aber ich habe die goldenen Zeiten erlebt.
Ja.
Ja. Und dadurch, also wenn man da Gäste einlädt, dann hat man sich sozusagen die Welt ins Wohnzimmer geholt. Und dadurch, dass wir hier in Bayern so abgelegen sind, haben wir dann auch eher halt die Leute bekommen, die wirklich auch langzeitmäßig unterwegs waren. Und dadurch ist dann so auch der Wunsch gereift, das selber zu tun. Und das so mal auf ein Jahr begrenzt zu machen, dann sind uns noch Freunde vorangeschritten, die Idee zwar später hatten, aber die Planung schneller abgeschlossen hat. Und das war dann auch schön. Genau. Ja, und so 2013 auf 14. Das Schuljahr habe ich mir dann zunächst freigenommen und dann aber im November dieses Schuljahres bei den Musikschulen, in denen ich da diese Auszeit hatte, habe ich mich gemeldet und habe gesagt, dass ich nicht zurückkomme.
Was war das für ein Gefühl für dich?
Ja, großartig.
Schon, ne?
Ja, war schon gut. Ja, ich habe halt einfach, ich hab immer gern unterrichtet und tue das ja noch, auch wenn ich bin jetzt eher spezialisiert auf Erwachsene mittlerweile, aber ich habe immer gern unterrichtet. An der Musikschule kämpft man aber halt mit anderen Strukturen, ja, mit institutionellen Strukturen, die vielleicht auch an dem vorbeigehen, was die Realität eines Musiklehrers dann wirklich bereithält. Und das war einfach dann anstrengend und auch irgendwie ja, ich weiß nicht, irgendwann fand ich, es müsste da nochmal, es gibt interessantere Dinge vielleicht.
Hat darunter auch so ein bisschen der Spaß am Gitarrespielen gelitten?
Nein, nein, das ist was ganz anderes mit dem Spaß und der Gitarre. Also wenn man ein Hochschulstudium absolviert hat, dann hat man sich viele, viele Jahre damit beschäftigt, was technisch nicht funktioniert oder musikalisch nicht funktioniert. Und man entwickelt sich natürlich, aber das Gehör und die Vorstellung entwickelt sich schneller als die eigenen Fähigkeiten. Das heißt, man hat immer das Gefühl, man kann es eigentlich nicht.
Okay, ja.
Das heißt, es hat schon immer Spaß gemacht, auch in diesem Prozess zu sein, sozusagen. Aber es ist praktisch nichts, ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit jemandem, der hobbymäßig zur Entspannung spielt, sondern es geht irgendwie immer um eine ganz klare Zielvorstellung, die man dann da hat, oder eben vielleicht auch nicht klare Zielvorstellung, aber die Erwartungshaltung an sich selber auch oder von außen, aber meistens an sich selber. Genau, aber das hat sich natürlich auch im Unterrichten, in meinem Unterrichten anfangs niedergeschlagen. Den Unterricht, den ich erfahren habe, da ein Repertoire aufzubauen an Unterrichtsmethoden, die sich nicht ausschließlich damit beschäftigen, was nicht funktioniert, sondern auch sich damit beschäftigen, was funktioniert und wie man das verstärken und ausbauen kann. Das war damals schon Thema. Aber hat sich jetzt erst in den letzten Jahren wirklich verfeinert, würde ich sagen.
Als du dann nach in die USA gegangen bist, 2013, da hast du dann auch, ja, da bist du über die Ukulele nochmal gestolpert. Was heißt gestolpert? Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dir dort eine Ukulele zugelegt hast?
Also mein allererster Erstkontakt war tatsächlich schon im Studium. Das war nämlich gerade, als das Video von Jake Shimabukuro rauskam und viral gegangen ist, war mal Guitar Gently Weeps und ich sehe uns noch im Zimmer unseres Professors stehen und dieses Video schauen und keiner wusste, was dieses Instrument ist. Aber es war doch, also Respekt für die Fähigkeiten dieses Menschen auf diesem doch so skurrilen, völlig unbekannten Instrument. Das war so der Erstkontakt eigentlich. Und ja, und dann auf dieser Radtour entlang der Westküste der USA, da sind alle möglichen Musikgeschäfte immer wieder. Und ich hatte eigentlich eine Kindergitarre mit, die ich aber nicht gespielt habe. Also ich hatte eine Kindergitarre und eine analoge Mittelformatkamera dabei und musste mich an jedem Berg rechtfertigen, wieso? Ja? Und irgendwann, also ich habe die Gitarre einfach nicht gespielt und dann habe ich sie irgendwo zurückgelassen in liebenden Händen. Und dann hat mir aber doch irgendwie was gefehlt und in diesen Musikläden habe ich schon immer so die Ukulelen angeschaut und mal runtergenommen, ein bisschen drauf gespielt. Und es gab dann auch die Songbooks von Jake Shimabukuro und da eben auch mal Guitar Gently Weeps. Und dann habe ich irgendwie angefangen, immer so 4 Takte zu üben und auswendig zu lernen. Und im nächsten Geschäft dann die nächsten 4 und bis L.A. hatte ich dann die ersten 2 Seiten, die ich spielen konnte. Und irgendwann dachte ich, jetzt rentiert sich's dann einfach doch.
Super gut. Carla, Bluesy.
Ja, genau. Ja, genau, das war eine blaue Carla in einem Guitar Center in L.A. Und die ist nicht so lange bei mir geblieben. Nach den USA sind wir über Panama nach Kuba. Und auf Kuba ist die in einem Taxi zurückgeblieben, glaube ich. Also sie war auf jeden Fall einfach auf einmal weg und ein kubanisches Kind hatte schöne Weihnachten oder so.
Ja, so ja genau. Wer weiß, wo die jetzt hat, wen die gerade glücklich macht. Ne?
Genau, genau.
Aber das war ja dann so der aktive, spielerische im Sinne von aktive Kontakt mit ja diesen ja doch sehr virtuosen Spiel. Was hat es denn mit dir gemacht? War das für dich eine Überraschung, so dass das auf der Ukulele geht? Oder was hast du da erlebt in der Zeit? Also wie hast du die Ukulele sozusagen angenommen oder erfahren dadurch?
Ja, ich habe vor allem einfach drauf rumgespielt. Also mir ist es ja direkt peinlich, ich habe ewig gebraucht, bis mir aufgefallen ist, wie ähnlich die Ukulele gestimmt ist. Und in dem Moment war es, ach so, deswegen liegt das alles so gut. Also ich habe einfach sehr intuitiv mich da erstmal angenähert. Und das war auch so die Freude daran. Also das einfach sich damit zu beschäftigen, weil man jetzt gerade Bock drauf hat. Also diese Erfahrung, die, glaube ich, viele Leute, die jetzt hier vielleicht zuhören, machen, dass man heimkommt und die Ukulele, dass man heimkommt von der Arbeit und die Ukulele hernimmt und einfach drauf rumspielt und sich da gut fühlt, die hatte ich schon seit vielen Jahren nicht gemacht, eben aufgrund vorher erwähnter Erwartungshaltungen. Und die Ukulele hat es einfach, dadurch, dass keine Erwartungshaltungen damit verbunden waren, sozusagen komplett unterwandert und hat da einen Raum eröffnet für mich.
Ja, es gibt halt unheimlich viel Freiheit, sich auszuprobieren.
Genau, es gibt unheimlich viel Freiheit. Das war auch das, was mich eben dazu gebracht hat, auch technisch. Es gibt ganz wenig, was richtig oder falsch ist. Ich habe natürlich viel mitgebracht, aber meine Technik hat sich jetzt über die Zeit auch extrem verändert. Und durch verschiedenste Einflüsse und über die Zeit, also dabei geblieben bin ich, weil es so viel musikalisches Neuland gibt, was noch nicht erschlossen ist auf dem Instrument.
Da sind wir, glaube ich, wirklich gerade in unserer Generation sehr gesegnet. Mhm. Sehr spannende Zeit. Ja. Da bin ich auch wirklich gespannt, was da passiert in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, ob die Ukulele so eine Art, eine Akademisierung erfahren wird.
Ja, würde ich das auch nennen. Wir arbeiten dran. Mhm. Es gibt verschiedenste Leute, die da, also inklusive mir, die da deutlich dran arbeiten. Primär dadurch, dass sie das in die Unis reinbringen. Es gibt ja diese Samantha Muir, die demnächst hoffentlich ihren PhD abschließt. Es gibt den Giovanni Albini, der in Italien, der zwar einen Doktor in Musiktheorie hat, aber da schon eine Professur und über diese Professur die Ukulele in seine Hochschule jetzt gebracht hat. Es gibt mich, die jetzt ein PhD-Studium letzten Juli in England angefangen hat zum Thema Ukulelentechnik. Und es gibt, wie ich höre, auch die Charlie Fischer, die in Zürich jetzt ein Studium beginnen möchte. Zum Thema Musikpädagogik, aber eben mit Hauptfach Ukulele. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das hier sage.
Mit Sicherheit, natürlich. Du weißt, vielleicht kann ich Charlie auch irgendwann mal in dem Podcast.
Ja, solltest du unbedingt.
Und dazu interviewen, ja. Ja, ich habe seit 5 Jahren versuche ich vom Bayerischen Tonkünstlerverband das Qualitätszertifikat zu bekommen.
Ja, sehr gut.
Ja.
Wird, es wird
Jedes Jahr
passieren.
zweimal
Ja,
bewerben.
genau. Also es wird passieren. Die Frage ist sozusagen, also ich bin auch sehr gespannt. Ich finde, wir befinden uns ungefähr da, wo die Gitarre vor 70 Jahren war. Aber ich glaube auch, dass wir einen etwas anderen Weg beschreiten können als die Gitarre. Vielleicht, ja, uns nicht zu sehr da auf eine Stilrichtung dann beschränken müssen, sondern vielleicht gleich dieses breit gefächerte, was die Ukulele und die Ukulelenwelt mitbringen, da vielleicht auch von vornherein mitdenken könnten. Das wäre natürlich großartig. Aber wenn man so die letzten 5 Jahre beobachtet, klar, viele Musikschulen wehren sich noch, aber der Trend geht eindeutig, finde ich, dahin, dass die Ukulele einerseits die Blockflöte ersetzt und andererseits aber auch als vorbereitendes Instrument für die Gitarre immer mehr gesehen wird. Und genau, wer wird Ukulele unterrichten? Es werden zunächst Gitarristen sein. Das ist einerseits ein bisschen problematisch natürlich, weil wir Gitarristen nicht die ukulelenspezifischen Techniken, die es halt auch gibt, von vornherein mitbringen. Und es ist halt nun mal ein anderes Instrument. Es möchte auch anders gespielt werden. Aber also ich hoffe, dass ich da einen Beitrag leisten kann mit der Arbeit, die ich gerade leiste, da ein Kompendium zu erstellen an Techniken und so weiter. Und wir brauchen eine Didaktik, eine stringentere Didaktik, die aufeinander aufbaut, die Leute da irgendwie geordneter durch die verschiedenen Lerninhalte durchführt. Denn momentan ist es ja so, jeder ist da sehr auf sich allein gestellt, was das Lernen betrifft. Und das macht es halt dann schwierig, auf Mittelstufen oder fortgeschrittenen Niveau zu kommen, ohne Lehrer, und man hat dann ein Sammelsurium an Fähigkeiten, die alle vielleicht nicht aneinander anknüpfen, und wir brauchen Repertoire. Das entsteht ja auch momentan sehr und in vielen, also auf allen Ebenen, auf dem Anfänger-, Mittelstufen- und auch auf dem virtuosen Niveau. Da passiert wahnsinnig viel und es wird passieren. Ich weiß nicht, ob die Professur noch zu unseren Lebzeiten hergeht, ja?
Ja.
Aber es wird passieren, ich bin davon überzeugt.
Was ich vor allem auch in dem ganzen Kontext sehr interessant finde, ist, dass man immer wieder sieht, was die Ukulele gerade naja, nicht frühmusikalischen Erziehung, sondern eher so in der Grundschule, was die für einen großen gemeinschaftlichen Aspekt beim gemeinsamen Musizieren erfüllen kann. Weil das habe ich so, wenn ich da Bilder sehe aus den verschiedenen Städten, wo sehr engagierte Grundschullehrerinnen und Lehrer das Ganze anfangen, dann sieht man immer wieder, jawohl, die posten was und die posten ein halbes Jahr später wieder was. Es sind immer noch die gleichen Kinder, die haben immer noch viel Spaß dran und können da gemeinschaftlich, ja, musizieren. Und das finde ich sehr interessant, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, ab der fünften Klasse im Schulorchester zu spielen. Das ist dann doch ein ganz anderes Heranführen an das gemeinsame Musizieren. Ich bin sehr gespannt, was sich daraus entwickeln kann.
Ja, voll. Also die Ukulele, gerade in der Grundschule, ersetzt die Ukulele ja die Blockflöte immer mehr. Und ich glaube, es ist gut für beide Seiten, weil Blockflöte ist ja eigentlich ein wunderschönes Instrument, wenn es sehr schön gespielt ist. Und viele haben da dann ein Blockflötentrauma aus ihrer Grundschulzeit und das ist eigentlich schade. Und die Ukulele bietet halt auch viele Vorteile. Man kann dazu singen, man kann, wie du sagst, in der Gruppe wunderbar spielen. Und ja, es ist eine gute Entwicklung.
Super. Elisabeth, jetzt hast du mir wirklich eine hervorragende Vorlage geliefert. Wir steigen wieder ein in deine Entwicklung und in dein Schaffen. Also ganz nebenbei, du hast ja schon 13 Bücher jetzt rausgebracht, dein erstes 2014.
Ja.
Und im Eigenverlag, oder?
Genau. Genau, jawohl. Die sind eigentlich im CreateSpace oder Amazon KDP im Eigenverlag,
genau. Genau. Und du hast dich dann mit der Ukulele immer mehr auf den Festivals rumgedrückt und hast dann, jetzt musst du mir kurz helfen, 2005, also ich habe mir aufgeschrieben, 2017, das Knuff war ein bisschen so ein Wendepunkt, aber ich glaube, du hast davor geschrieben, du hast auf der Open Stage einen Song gespielt und zwar mit dem Hintergrund auch so ein bisschen dein Vorspieltrauma zu kurieren. Was hat es denn mit deinem Vorspieltrauma auf sich und wie war das für dich dann das erste Mal mit der Ukulele auf der Bühne zu stehen, quasi in dem Kontext, dass da auch wirklich Ukulele-begeisterte Leute zuhören, dass man sich jetzt in dieser Szene sozusagen befindet?
Ja, also das erste Ukulele-Festival, an dem ich teilgenommen habe, war eben 2016 das tschechische Ukulele-Festival. Mhm. Da war damals James Hill, da war Andy Eastwood, da waren noch viele andere Leute, die man auch gut kennt, aber die beiden waren auf jeden Fall wichtig und maßgeblich für eine weitere Entwicklung. Mein Vorspieltrauma, was soll man sagen, die vorher genannten Erwartungshaltungen spielen da einerseits mit und andererseits auch, was ist das Ritual des klassischen Konzerts, vor allem auch des klassischen Gitarrenkonzerts. Da gibt's ganz klare Rituale und an die wurde ich letztens auch erst wieder erinnert, als ich ein Konzert von Pepe Romero dieses Jahr sehen durfte und mir das nochmal so richtig klar geworden ist, warum das immer so komisch war. Denn es gehört sich nicht, mit dem Publikum zu sprechen. Die Kunst muss im Vordergrund stehen und die muss perfekt sein. Und die Stücke sollen möglichst schwer sein. Und das Publikum ist eines, das das Repertoire gut kennt. Und das da eben eine vermeintliche Erwartungshaltung mitbringt. Also das ist so das, was im Studium und in dieser ganzen Welt irgendwie für mich geübt wurde. Ja, und jetzt kommt man auf ein Ukulele-Festival und ich konnte dann mittlerweile Walmer Guitar Gently Weeps ganz spielen nach der Zeit. Und dann dachte ich so, also Elisabeth, du hast jetzt 5 Jahre studiert, du setzt dich gefälligst auf diese Bühne. Denn ich bin dann ja schon auch ein Mensch, der, wenn ich merke, ich habe da wo eine Hemmung oder eine Angst oder so, dann interessiert mich das eigentlich, da hinzugehen innerlich und das zu erforschen, warum das so ist oder was man da damit machen kann. Und dann habe ich da eben gespielt und das Feedback war dann halt, wie es so schön ist in der Ukulelenwelt, hat gleich extrem gut vom Publikum. Und das war natürlich extrem ermutigend. Ich habe auch ein paar alte Bekannte getroffen, die ich noch aus der Gitarrenwelt kannte. Wir waren alle so das dunkle Geheimnis. Ja. War so, ja, wir sind alle hier, ist alles cool. Und und dann maßgeblich war auf jeden Fall James Hill, der das auch gesehen hatte und mich dann angesprochen hat. Der ist ja großartig, er ist ja mit vielen Leuten sehr ermutigend und proaktiv auch daran interessiert, das Instrument weiterzubringen. Und wenn er was sieht, wo er meint, da könnte was draus entstehen, dann gibt er da auch einen Impuls rein. Und das hat er bei mir eben auch gemacht. Wir haben uns gleich recht nett übers Üben unterhalten und über Entwicklung und künstlerisch und technisch und alles. Und also das war auf jeden Fall wichtig und es war auch schon so, okay, Mission accomplished irgendwie. Und Andy Eastwood war auch sehr maßgeblich, denn der hatte das gesehen und auch der ist einer, wenn er was sieht, wo er meint, das hat auf jeden Fall irgendwie Potenzial, dann ermutigt er einerseits die Person vielleicht und andererseits empfiehlt er sie aber auch weiter. Und das hat er bei mir halt auch gemacht. Und so kam ich dann nach Finnland und so kam ich auch ins Genaf, durch die Unterstützung, die ich da erfahren habe. Und ohne die wäre es auch nicht so gekommen, wie es gekommen ist.
Also das heißt eigentlich, dass der Tag war eigentlich schon so eine, ja, wie soll man sagen, richtungsweisender Moment. Ich finde es total interessant, dass du jetzt halt sagst, dass du da mit was für einem Mindset du da auf die Bühne gegangen bist. Und ich finde es total interessant, immer wenn man sagt, das kenne ich nämlich auch ein bisschen so von mir. Dass immer wenn man merkt, man ist so, man hat so einen inneren Unwohlzustand, dass man sich nicht umdreht und weggeht, sondern dass man mit Interesse dahin guckt, warum ist denn das so? Manchmal bringt man sich ja mit Absicht so ein bisschen in diese, in diese Position, weil man genau weiß, und funktioniert man braucht es so ein bisschen, um wieder so, ja, in eine neue Richtung zu kommen oder da weiterzugehen.
Ja, gerade wir, die wir regelmäßig auf der Bühne stehen, bringen uns ja regelmäßig in diese Situation. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer nervös davor. Und also in unterschiedlichen Schweregraden. Aber wenn ich nicht nervös bin, dann ist es nicht gut. Also das beunruhigt mich sehr, weil ich da ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe. Einerseits, weil es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ich gar nicht nervös bin vorher. Entweder ich werde in dem Moment nervös, wo ich auf die Bühne gehe. Das ist extrem unangenehm, dann verliert man auch die Kontrolle über das Spiel. Oder ich habe einfach keine Spannung. Und dann spielt man auch nicht so gut, wie man es eigentlich könnte. Und deswegen, das finde ich einen ganz wichtigen Teil. Aber es gibt auch immer noch Auftritte, wo man davor sagt, warum tue ich mir das an? Ja? Die werden Gott sei Dank weniger,
Ein
aber.
Beispiel, gerade aktuell. Ich meine, du warst jetzt gerade die letzten Wochen sehr viel unterwegs, ne? Nur um ein paar, da können wir dann auch gleich mal drauf zu drauf kommen. Also, wir haben uns jetzt halt vor kurzer Zeit auf dem Berliner Ukulelefest getroffen.
Endlich.
Genau, endlich. Und ach, das war so schön. Irgendwo habe ich schon mal erzählt. Weißt du, dass ich das total Wahnsinn fand? Am Freitag, wo die Open Stage war, da war ich so an der Seite gestanden und dann hast du immer wieder gesehen, wenn jemand gekommen ist, dass irgendjemand aufgestanden ist und dass die sich ganz freudig umarmt haben, wo du genau gewusst hast oder so gemerkt hast, so, die haben sich das erste Mal live getroffen und die letzte Zeit nur online. Das war also wirklich ganz toll.
Ja, Berlin war toll. Also feels like family, the good kind. Ja, Berlin.
Du warst mit Charlotte Pelgen unterwegs. Du hast ja mit ihr ein Duo. Euer aktuelles Programm heißt Chansons aus Porzellan. Da wart ihr in Hamburg und im Mai habt ihr noch einige Termine gehabt. Auf jeden Fall war viel angesagt in den letzten Wochen. Hast du da gerade so ein aktuelles Beispiel, wo du sagst, so, warum tue ich mir das an?
Ja, ach ja, das sind manchmal sind's fachliche Faktoren, die, also wenn man vorher zum Beispiel weiß, es sind Leute im Publikum, die eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht mitbringen, ja, dann ist man vielleicht aufgeregter oder es ist immer viel los und es ist vielleicht gerade es ist jemand im Publikum, wo man es jetzt vielleicht auch menschlich nicht verkacken will. Ja, sind dann Momente, wo man davor wirklich eine hohe Spannung hat, die sich aber dann auch wirklich auszahlt. Es ist ganz interessant, weil ich habe jetzt ja wirklich viel mit der Charlotte gespielt und wir haben jetzt auch die ganze Zeit, also sukzessive immer Sachen, das ganze Jahr steht irgendwie was im Plan und das Programm steht und es ist ganz großartig, da so ein abendfüllendes Programm zu haben und es ist mittlerweile so oft gespielt auch, dass es einfach, man setzt sich hin und man weiß, was passiert und da ist eine große Ruhe drin irgendwie. Oder kann sein, meistens ist da eine große Ruhe jetzt drin. Und es ist aber auch wahnsinnig bequem, ja, für mich vor allem, weil ich sitze da, ich begleite, ich mache da irgendwie die Sachen, die zu tun sind und bin zwar schon auf dem Präsentierteller, aber es fühlt sich halt nicht so an, ja, weil wir da zu zweit irgendwie sind, das ist schon angenehm. Und ich fand es jetzt in dieser Saison, die jetzt ja, also man möchte schon fast sagen, wieder zur Neige geht, die Festival-Saison, habe ich jetzt auch öfter Solo wieder gespielt und das ist toll und das ist was anderes und ich muss das auch, ich muss mich da auch in ein anderes Mindset irgendwie bringen, dass ich jetzt da selber voranstehe und das alleine mache und dann ist es auch schön und ich genieße es dann auch sehr, gerade auch in der Ukulelenwelt, das ist einfach sehr, da kommt für immer viel zurück. Ja.
Nach all den Jahren weißt du, dass sie nicht wiederkehrt, lang war Hoffnung dein innigster Feind. Hat dich, bis sie dann endlich verschwand, fast verzehrt und du hast ihr nicht lang nachgeweint. Soll nun Furcht an den Platz treten? Nein. Du verdienst endlich wieder Teil der Menschheit zu sein, doch wähn dich nicht zu sicher, mein Freund. Denn stünde sie auf einmal da und strich sich mit der Hand durchs Haar, dann wäre alles weitere klar. Und doch nicht geheuer, schau, stünd sie jetzt da in der Tür. Genügte wohl ein Blick von ihr, und du wärst schon nicht mehr hier. Ein Strohhalm im Feuer, ein Kerl, der die Hand ihn zerquetscht, kurz noch sah. Wärst du, stünde sie jetzt da, wen ich meine, weißt du ja.
Sag mir noch ganz kurz, was spielst du aktuell für eine Ukulele?
Ich spiele eine Barron River Ukulele, ein australisches Instrument.
Und du, wir haben ja kurz drüber gesprochen, weil ich das auch, viele Leute machen sich da immer sehr viele Gedanken, gerade die jetzt die ersten Schritte auf der Open Mic machen, in dem Punkto Tonabnahme. Wie ist denn dein Setup da?
Also ich habe einen Misi oder Maisai Tonabnehmer. Und gerade in letzter Zeit sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer Mischung aus Line und Mikro.
Jawohl. Das muss man kurz erklären. Das heißt, zu einem gewissen Satz nimmt man den Sound vom Tonabnehmersystem per Kabel ab und dann hast du noch ein zusätzliches Mikrofon und diese beiden Signale mischt dann der Mischer in einem bestimmten Verhältnis sozusagen zusammen. Jawohl. Genau. Dieses Misi Trio-Uke-System.
Ich habe gar nicht den Trio, glaube ich. Ich habe so den ganz alten.
Ach, okay. Okay, das ist ja interessant. Okay, ich habe jetzt gedacht, du hast den Trio. Okay. Ja, das ist aber auf jeden Fall, die Systeme sind auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja, ich hatte die in meiner ersten Ukulele von, also in meiner ersten gescheiten Ukulele sozusagen von Koaloha, hatte ich auch schon den drin und war da immer sehr zufrieden und habe das beibehalten.
Jawohl. Jetzt hat im August findet die Ukulele-Studienwoche statt, wo du als Dozentin für Einzelunterricht vor Ort bist. Für alle, die Lust haben und spontan noch dazukommen wollen, auf Elisabeths Homepage kann man hier unter dem Kalender den Link sich anschauen und gucken, wo das Ganze stattfindet. Und hat dann die
Möglichkeit. Allerdings schon sehr ausgebucht. Man kann sich auf die Warteliste noch setzen lassen.
Auf die Warteliste, naja, immerhin. Ich glaube, das war's. Jetzt, wo du sagst, glaube ich, war es sogar schon relativ schnell ausgebucht. Kann das sein? Ich habe mal ein Facebook. Aber so kann man das zumindest verfolgen. Und es war auch so ein bisschen durch die Blume jetzt der Verweis auf deine Homepage, elisabethpfeiffer.de, wo ihr Kontakt zu Elisabeth aufnehmen könnt euch mal die Biografie durchlesen. Man sieht dort auch deine Veröffentlichungen, also neben den Büchern, die man dort auch bestellen kann, deine ganzen Projekte und deine Solo-Aufnahmen. Und man stolpert dabei dann auch über das UFO, das Ukulele-Festival, über Obermörmosen. Mann, jetzt habe ich so oft geübt und krieg's immer noch nicht hin.
Das ist eigentlich das Schöne an diesem Namen.
Schon, ne? Ja, also für alle, die da draußen zuhören, morgen, ist es nicht herrlich, wenn man da mal endlich was ankündigen kann, was auch wirklich innerhalb von 24 Stunden stattfindet, ist dieses Ukulele-Festival, das ist jetzt das wievielte Mal?
Das dritte Mal,
genau, jawohl. Und zwar in deiner bayerischen Heimat, wie es der Name schon sagt, eben in Obermörmosen, jetzt hat aber. Und da gibt es auch einen Internetauftritt und wer da Lust hat, vorbeizukommen, der soll sich aber schon per E-Mail kurz bei dir anmelden, oder?
Ja, also man kann auch spontan kommen. Okay. Es empfiehlt sich, mit dem eigenen Auto anzureisen, wenn man spontan kommen will. Wir haben zwar auch sowas wie einen Shuttle-Service nach Mühldorf und Tüßlingen und so, aber es ist schon, also es ist sehr ländlich und es ist ein Theaterstadel, der da in Obermörmosen eben steht und noch drei Häuser drumherum. Deswegen heißt das Festival auch nach diesem Ort. Und ich freue mich schon sehr drauf. Es ist eine großartige Mischung aus Leute und Acts aus der Ukulele-Welt und aber auch, und da bin ich auch sehr stolz drauf, es gibt Synergien zum Musikkabarett. Marco Tschirpke kommt auch als Preisträger des Deutschen Kleinkunstpreises und macht auch was mit Ukulele und ich freue mich da schon sehr drauf. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auch, dass es so, dass es sich da auch ein bisschen öffnet und für andere Acts auch vielleicht interessant wird.
Für alle, die jetzt da draußen zuhören, schaut mal auf die Homepage. Ich meine, wenn ihr euch mit der Ukulele beschäftigt, das ist eh eine Frage der Zeit, bis ihr Elisabeth vielleicht auch kennenlernt auf einem Festival. Und ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt. Es hört sich alles mega spannend an und bin vor allem auch gespannt, wie es wird in ein paar Jahren mit der Ukulele, wie die Ukulele in Deutschland wahrgenommen wird, auch durch deine Arbeit und wie die Entwicklung der Ukulele da maßgeblich auch durch dich beeinflusst wird. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und bis bald auf dem nächsten Festival oder auf dem nächsten Konzert und für alle, die ein Auto und Zelt haben, Obermörmosen. Halt! Haben wir die Postleitzahl dazu gesagt?
Ich weiß sie gar nicht auswendig, aber es muss mit 845 losgehen.
Okay, 845 Obermörmosen. Verdammt. Das UFO-Festival. UFO. Genau, am 16. Juni. Juli. Eieiei. Also gut, jetzt, bevor ich mich total verhaspel, sage ich vielen Dank, Elisabeth. Bis zum nächsten Mal und bis bald.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Es war sehr schön.